Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hoffen, ihr seid entspannt ins Wochenende gestartet. Wir sind es. Teilweise gezwungenermaßen, aber wir sind es. Gut, heute ist Samstag, wir nehmen den Fall auf, also im Prinzip ist es so, dass wir schon arbeiten, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, also jedenfalls, hier sind wir.
Du hast gerade irgendwie so ein bisschen tiefenentspannt gewirkt, als würdest du vielleicht auch gleich einschlafen beim Reden.
Das kann auch gut passieren, ja, das ist möglich. Einschlafen vielleicht nicht, aber ich gebe zu, dass ich jetzt so langsam runterfahre und in den Wochenendfeierabendmodus gehe.
Okay, ja, also ich nicht. Ich bin schon sehr früh heute aufgestanden und vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Kaffee getrunken, deswegen bin ich gerade total hibbelig. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich mich jetzt ganz ruhig zurücklehne und dir ergriffen lauschen kann.
Gut, dann legen wir los. Bevor wir anfangen, habe ich eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um den Mord an einer Minderjährigen. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Ich habe diesmal alle Namen und alle Orte geändert. Die Fratze des Mannes, der gerade einen anderen mit einem Messer bedroht, ist von Narben übersät. Notdürftig und fast schon gewollt lieblos ist das Gesicht, in dem ein breites Grinsen sich auftut, überschminkt. Die fettigen, grünen Haare fallen seinem unterlegenen Gegner immer wieder ins Gesicht. Aggressiv und doch leicht weinerlich erzählt der Angreifer von schweren Misshandlungen in seiner Familie. Misshandlungen durch seinen brutalen Vater und wie schön seine Mutter war. Als ihn sein Vater wieder mal geschlagen habe, soll er ihn gefragt haben, »Why so serious?« »Warum so ernst?« Als er daraufhin keine Antwort gehabt haben soll, habe ihm sein Vater mit dem Messer die Mundwinkel aufgeschnitten und ihm somit ein dauerhaftes Grinsen ins Gesicht gezaubert. »Jetzt lache ich quasi immer«, scherzt der Mann, während er mit dem Messer vor dem Gesicht seines Opfers herumspielt. Die Vernarbung, die auch als Chelsea-Grinsen bekannt ist, unterstreicht gerade in dieser Szene nochmals die Angst und die Brutalität, die der Mann verbreitet. Ein Mensch, der quasi nichts Gutes, nichts Barmherziges oder Vertrauenserweckendes an sich hat. Für alle, die jetzt schon denken, sowas gibt's doch nur im Film und noch nicht erkannt haben, wovon oder von wem ich rede, sie haben recht. Aktuell ist die Rede von einem Film und von einer Figur, die bei den Zuschauern Kultstatus erreicht hat, weil sie der Böse ist. Nur wenige Filmcharaktere werden so sehr dafür gefeiert, der Verbrecher in der Geschichte zu sein. Die Rede ist vom Joker, einer von Batmans schlimmsten Widersachern. Genie und Wahnsinn vereint im Körper eines hageren Mannes, geschminkt wie ein Clown, der seine Bemalung seit Monaten nicht erneuert hat. Kein Bösewicht ist öfter Vorlage für Memes, Tattoos, Aufkleber und vieles mehr. Sein Wahlspruch, Why so serious, ist bis heute auf vielen Bildern, Graffiti-Wänden und auf der Haut von seinen Fans zu finden. Was viele bei ihrer Bewunderung für die fiktive Figur vergessen oder es vielleicht gar nicht wissen, ist, dass er auch zum Vorbild für einige schlimme Gewaltverbrechen jenseits der Leinwand diente. Dies war sicherlich nicht im Interesse der Filmindustrie und der Autoren, die diese Taten selbstverständlich und auf das Ausdrücklichste verurteilen. Aber ungeschehen macht sie das in keiner Weise. Von einem dieser Fälle will ich heute berichten. Wir beginnen wie immer von Anfang an. Es ist der 7. März 2018 in Köln-Müngersdorf. Alina ist aufgeregt und happy zugleich, als sie sich ein letztes Mal vor dem Spiegel bemustert. Sitzen die Haare? Soll ich wirklich die Ohrringe zu diesem Shirt tragen? Die 14-Jährige will immerhin gut aussehen, denn sie bekommt gleich wichtigen Besuch. Marlon kommt gleich zum Hausaufgabenmachen vorbei. Der 15-Jährige ist seit einiger Zeit der Schwarm von Alina. Sogar ein Bild von ihm hat sie in ihrem Zimmer aufgehängt. Warum das so ist, liegt für Alina auf der Hand. Marlon ist einfach ein wenig anders. Das sieht man schon an seinem Outfit und seinem Auftreten. Der 15-Jährige ist ein riesen Batman-Fan. Aber anders als viele seiner Klassenkameraden und Freunde favorisiert er den Joker. Marlon ist ein so großer Fan, dass er eine Halskette mit einem Anhänger der Figur sowie eine Strähne seiner Haare grün gefärbt hat. Alina kann mit Batman und seinen Gegnern zwar nicht ganz so viel anfangen, aber egal. Sie ist begeisterte Eisläuferin und hat es schon zu einigen Vereinserfolgen geschafft. Für einige Eissportkenner gilt die quirlige 14-Jährige mit dem großen Herz für Tiere als kommende Olympia-Hoffnung. Alina lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Mietwohnung in Köln-Müngersdorf. Mutter Bettina ist abends noch kurz unterwegs und so freut sich Alina, sturmfrei mit Marlon zu haben. Ob dieser allerdings genauso interessiert ist, kann Alina nicht wirklich sagen. Mal wirkt der 15-Jährige aufgeschlossen, ein anderes Mal aber auch eher genervt von ihr. Was sie nicht ahnt, ist, dass Marlon einen anderen, einen tödlichen Plan verfolgt, als er sich auf den Weg zu Alinas Wohnung macht. In seinem Rucksack hat er eine Gesichtsmaske sowie ein großes Küchenmesser aus der Küche seiner Eltern. Was sich am frühen Abend zwischen den beiden Teenagern in der Wohnung abspielt, rekonstruiert die Polizei später so. Nachdem sich Marlon mit Alina in ihrer Wohnung getroffen habe, soll es zum Streit zwischen den beiden Jugendlichen gekommen sein. Im Zuge dessen überwältigt Marlon die ihm unterlegende Alina und knebelt sie mit einem Schal. Danach sticht er wie von Sinn mit dem mitgebrachten Küchenmesser auf sein wehrloses Opfer ein. Die Gerichtsmediziner werden bei der anschließenden Obduktion über 20 Messerstiche feststellen, wovon einer direkt in Herznähe platziert ist. Nachdem Marlon von der schwerverletzten Alina abgelassen hat, verlässt er die Wohnung und geht nach Hause. Das Küchenmesser seiner Mutter wäscht er ab und stellt es fein säuberlich in den Messerständer in der Küche seiner Eltern zurück. Für ein Alibi hat er auch gesorgt. Seine Freundin Lisa soll im Falle einer Polizeibefragung bestätigen, dass Marlon zum Tatzeitpunkt bei ihr war. Bleibt's bei dem Alibi, schrieb er ihr noch auf dem Weg zu Alina per WhatsApp. Was er nicht weiß, ist, dass Alina noch am Leben ist. Aber die 14-Jährige ist schwer verletzt. Gegen 17.30 Uhr findet Bettina ihre Tochter gefesselt und blutüberströmt auf dem Boden des Wohnzimmers vor. Bettina versucht vergebens, den Schal vom Gesicht ihrer Tochter zu entfernen und beginnt, nachdem sie einen Notruf abgesetzt hat, ihr schwer verletztes Kind zu reanimieren. Aber weder ihr noch dem herbeigeeilten Rettungsdienst gelingt es, Alinas Leben zu retten. Die Mutter später in einem Interview: Als ich sie fand, hatte sie einen Schal um den Kopf gewickelt. Zweimal. Der Knoten war so fest, ich bekam ihn nicht auf. Sie lag im Wohnzimmer vor der Couch, leblos. Ich versuchte, sie zu reanimieren. Nach 9 Minuten war der Notarzt da. Sie haben es sogar dann nochmal 90 Minuten lang probiert. Die Mordkommission nimmt kurz nach der erfolglosen Reanimation die Ermittlungen auf. Neben DNA-Proben von Tatort befragen die Ermittler auch die Hausbewohner. Einer von ihnen gibt zu Protokoll, dass er kurz vorher lauten Streit sowie eine zuschlagende Tür gehört habe. Jemand gesehen habe allerdings nicht. Auch Alinas Freunde und Mitschüler werden natürlich befragt. Hier kann die Polizei sich mehr oder weniger den Tatzeitpunkt bestätigen lassen, da eine Freundin von Alina aussagte, dass Alina ihr gegen 17 Uhr noch eine SMS geschrieben habe. Mehr Anhaltspunkte über einen möglichen Täter erhoffen sich die Beamten bei der Auswertung von Alinas Handy. Hierbei werden sie schnell auf Marlon aufmerksam. Erhärten tut sich der Verdacht, als auch aus Alinas Umfeld immer mehr Hinweise und Schilderungen über den Joker-Fanboy mit der grünen Haarsträhne und der Joker-Sammelkarte an der Kette um seinen Hals eingehen. Die Kripo zögert nicht lange und nimmt Marlon vorläufig fest. Bei der Befragung räumt er die Tat nach einiger Zeit zumindest teilweise ein. Allerdings versuchen er und sein Anwalt, die Ermittler anfänglich davon zu überzeugen, dass die Tat auf Alinas Wunsch hin geschehen sei und keine wirkliche Tötungsabsicht vorgelegen habe. Wenn man allerdings die erdrückende Beweislast sowie den Versuch, sich ein Alibi zu beschaffen, dazu in die Waagschale wirft, sind sich die Beamten sicher, dass es sich nicht so abgespielt haben kann. Auch die Befragung von Marlos Umfeld zeichnet ein eher verstörendes Bild von dem 15-Jährigen. So soll er gegenüber Mitschülern und Freunden immer wieder geäußert haben, dass er gerne mal einem Menschen ein Messer in den Hals rammen würde und auch Menschenfleisch gerne mal kosten würde. Da Marlon aber ohnehin bei seinen Mitschülern aufgrund seines Auftretens und seiner Fanverliebtheit in eine Comicfigur nicht so ganz für voll genommen wurde, dachte sich niemand groß etwas dabei. Zu Alinas Beerdigung auf dem Friedhof in Köln kommen mehr als 200 Menschen. Schon vorher hat der Eissportverein in der Eishalle eine kleine Gedenkfeier für sie abgehalten. Die Bestürzung über den Tod oder vielmehr die grausame Ermordung des jungen Mädchens ist riesig. Auch die Schüler von Alinas Schule sind an diesem Tag ans Grab gekommen, um von ihr Abschied zu nehmen. Zu den Klängen des Liedes »Lieblingsmensch« sind unter den Trauernden immer wieder laute Schluchzer zu hören. Rund ein halbes Jahr nach der schrecklichen Tat kommt es dann zu dem Prozess vor dem Jugendgericht in Köln. Der Prozess sowie der Angeklagte werden aufwendig von der Öffentlichkeit abgeschirmt. So ist es nicht einmal erlaubt, den Namen des Angeklagten auf der Gerichtstafel am Eingang des Jugendgerichtssaals zu schreiben. Auch der Zuschauerraum wird zum Schutz der Rechte von jugendlichen Straftätern vor Gericht leer bleiben. Mit vorherigen Strafandrohungen haben es Marlons Anwälte geschafft, dass sein Klarname nicht in Presse- oder TV-Berichten erwähnt werden durfte. Und noch etwas hat sich geändert. Und zwar die Anklage. Sollte Marlon anfänglich noch wegen Totschlags vor dem Jugendrichter stehen, hat die Staatsanwaltschaft aufgrund der erlangten Erkenntnisse die Anklage auf Mord aus Heimtücke, niederen Beweggründen und Mordlust erhöht. Alinas Mutter tritt vor Gericht als Nebenklägerin auf. In einem Pressestatement betont sie, dass es ihr in dem Prozess nicht um Rache, sondern vielmehr um die Beantwortung der Fragen ginge, warum ihre Tochter sterben musste. Ein Wunsch, der mehr als verständlich ist, aber vom Angeklagten eher unbeantwortet bleibt. Denn Marlon schweigt vor Gericht. Die Verteidigung von Marlon hält anfänglich an der Aussage fest, dass Alina die Tötung von Marlon verlangt habe und plädiert, den Angeklagten wegen Tötung auf Verlangens- oder Beihilfe zum Suizid zu verurteilen. Aber die Beweise wiegen zu schwer und das Gericht ist sich sicher, dass Alina, bei der niemals auch nur ein Hauch von Suizidabsicht erkennbar war, nicht vom Angeklagten verlangt hat, auf so brutale Art und Weise aus dem Leben genommen zu werden. Ende November 2018 dann das Urteil. Marlon wird wegen Mordes zu 9 Jahren Jugendhaft verurteilt. Das Gericht bleibt bei einem Urteilsspruch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, welche die Höchststrafe von 10 Jahren für den Angeklagten gefordert hat. Die Begründung hierfür ist, dass Marlon bis dato noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Zur Urteilsbegründung sagt eine Gerichtssprecherin später der Presse, dass es die Kammer als erwiesen angesehen hat, dass Marlon sein Opfer aus reiner Mordlust tötete. Zitat: Er wollte sehen, ob er es aushalten würde, eine Tötung zu begehen. Marlon nimmt das Urteil regungslos zur Kenntnis. Alinas Mutter wirkt angespannt und erleichtert zugleich. Sie hat sich für diesen Tag vorbereitet und hat sich die schwarze Hose ihrer Tochter angezogen. Außerdem hat sie sich deren altrosa kariertes Wolltuch umgebunden. Um ihren linken Arm und den Hals trägt sie Bänder. Diese bestehen aus schwarzen, braunen und weißen Haaren, den Haaren ihrer Tochter und von dem Pony, das Alina gehörte. In einem späteren öffentlichen Brief bedankt sie sich bei der Öffentlichkeit sowie den Ermittlungsbehörden für die große Anteilnahme und Hilfe.
Ja, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn Kinder zum Mörder werden. Ich meine, gut, er war jetzt 15 Jugendlich, aber für mich zählt das quasi noch als Kind. Ich muss jetzt zum Anfang erstmal sagen, ich habe diese ganze Batman-Reihe oder dem Joker, ich habe die Filme niemals gesehen oder Comics gelesen oder was auch immer. Also ich bin überhaupt nicht in dem Thema drin. Aber du hast ja eine ganz gute Einleitung dazu geschrieben, die dann so ein bisschen Hintergrundinfo gegeben hat. Meine erste Frage wäre gewesen, ja, warum er dann überhaupt so fasziniert von einem Joker war und er ein Riesenfan war, ob er vielleicht, ob dir irgendwas bekannt ist über seine Kindheit, ob er vielleicht Ähnliches erfahren hat in seiner Kindheit, beziehungsweise halt eben wahrscheinlich auch eine schreckliche Kindheit durchmachen musste?
Hier, über die Kindheit von ihm ist überhaupt nichts bekannt. Das Problem ist, dass wirklich aufgrund dessen, dass es halt ein Jugendfall war, die Informationen über den Angeklagten wirklich sehr sporadisch waren. Also es durfte auch wirklich keine Zeitung den originalen Namen verwenden. Mhm. Ich habe es jetzt auch so gemacht, ich habe den originalen Namen, den ich auch gar nicht weiß, ehrlich gesagt, auch nicht verwendet, bin aber auch hingegangen, habe die Stadt auch nochmal geändert. Das ist halt also wirklich komplett was anderes ist. Ich habe also alles umbenannt. Nein, das ist nicht bekannt. Es ist aus dem Umfeld bekannt, dass das halt so ein bisschen, ja, das war ein bisschen so ein Nerd. Der hat halt, wie gesagt, Comicbücher und speziell halt Batman und ganz klar den Joker. Erstaunlicherweise ist es so, dass der Joker unheimlich beliebt ist so bei den Leuten. Da gibt es ja auch mittlerweile eine eigene Filmreihe drüber.
Ja, das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass der Schauspieler den Joker dann auch richtig gut dargestellt hat, beziehungsweise der hat ja auch immer gewechselt. Naja, aber es ist halt eine faszinierende Person wahrscheinlich, die dahinter steckt, hinter dieser Figur. Nur eine Faszination bedeutet eben nicht, dass man eben auch zum Mörder wird. Und das finde ich in dem Fall eben absolut schrecklich, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Und ich habe mir auch notiert, dass ich es ganz schlimm finde, warum kein Mensch in seinem Umfeld das Ganze mal gemeldet hat. Sagen wir, er hat es beispielsweise Mitschülern gegenüber geäußert, dass er das Bedürfnis hat, jemanden zu ermorden oder auch mal Menschenfleisch zu probieren, wäre mein nächster Gedanke, warum hat es keiner gemeldet? Gut, wenn du jetzt sehr jung bist, dann weißt du vielleicht in ernster Lage nicht einzusortieren. Aber so das Mindeste, was man doch macht, ist zumindest mal zu den Eltern vielleicht zu gehen und zu sagen so, ich habe da so einen ganz komischen Mitschüler, der gibt da so ganz merkwürdige Kommentare von sich. Und spätestens dann würden ja eigentlich die Eltern einschreiten und dann vielleicht die Schule darüber informieren und dann weitere Schritte eben gehen. Dass das kein Mensch getan hat und in ernster Lage irgendwie gesehen hat, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ebenso auch die Tatsache, dass, du hast sie jetzt Alina genannt, dass sie auch die Situation nicht einzuschätzen wusste und nicht wusste, was tatsächlich für eine Gefahr von ihm ausging. Tatsächlich hatte sie eben dadurch ja auch eher so diese Faszination für ihn, weil er anders war als alle anderen Mitschüler wahrscheinlich.
Ja, und es war halt auch so, wenn man jetzt den Berichten Glauben schenkt, der wurde jetzt schon von den Leuten wahrgenommen, als dass der halt ein bisschen anders ist, aber der wurde jetzt eher, ja, der wurde halt nicht so für voll genommen.
Ja.
So nach dem Motto, also von dem ging jetzt, es gibt ja auch so Menschen jetzt, wenn man die sieht, denkt man, okay, hier, der ist nicht nur anders, der ist gefährlich. Der macht mir Angst in irgendeiner Form oder so. Bei dem war das halt nicht der Fall. Der war halt ganz lustig anzusehen. Da hat er so eine Sammelkarte um den Hals hängen gehabt und hat er die Haare halb grün gefärbt und hat halt das Zeug erzählt. Ich denke, die haben den gar nicht groß für voll genommen. Und das ist halt das Problem. Und vielleicht fand Alina das halt gerade süß an ihm. Das ist halt das Gefährliche dabei gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal bezüglich der Aussage, dass er gerne mal Menschenfleisch kosten würde. Da ist jetzt aber nichts dazu bekannt, dass er dann vielleicht genau dies bei seinem Mord auch vollzogen hat?
Nein, hat er nicht.
Okay.
Hat er nicht.
Dann wäre meine nächste Frage, diese Freundin von ihm, du hast sie jetzt Lisa genannt, wusste sie, wofür sie ihm ein Alibi gibt?
Ja, also bei dieser Lisa ist, wie gesagt, der Name auch geändert. Die hat vor Gericht gestanden für diese Sache. Sie hat ihm ja ein Alibi gegeben und die Anklage war Beihilfe zum Totschlag. Das Problem an der Sache ist, genauso wie bei dem Gerichtsprozess von Marlon, dass da halt die Öffentlichkeit komplett ausgeschlossen war. Es gibt zwar vereinzelte Presseberichte, dass sie dafür vor Gericht gestanden hat und dass im Mai oder März 2021 da auch ein Urteil gesprochen werden sollte. Aber trotz meiner intensivsten Bemühungen ist es mir nicht gelungen, da das Urteil zu finden. Also die ist dafür verurteilt worden, aber wie, weiß ich nicht. Geht nirgendwo raus hervor. Sie hat natürlich vor Gericht behauptet, sie hätte nicht gewusst, wofür sie ihm ein Alibi geben sollte. Aber da wurde natürlich dann auch gesagt von seiner Staatsanwalt, ja gut, wenn dich einer anruft und sagt, gib mir mal ein Alibi, dann ist ja eigentlich klar, dass eine Straftat im Raum stehen muss. Ansonsten bräuchte er ja kein Alibi.
Also das ist aber definitiv nicht anzuzweifeln, dass es sich auch tatsächlich um das Wort Alibi handelte. Also, dass er ihr nicht geschrieben hat, so, hey, beispielsweise sagen wir jetzt mal, die Eltern wollen nicht, dass er Kontakt zu Frauen hat in einem jungen Alter oder dass die alleine unterwegs sind. Dann sagst du ja auch, hey, kannst du mir ein Alibi verschaffen, dass die denken, ich wäre bei dir, weil sie dann vielleicht diese Lisa schon kannten und akzeptiert haben oder sowas.
Nein, also die SMS, wie gesagt, die habe ich im Original, die lag im Original vor. Bleibt's bei dem Alibi, hat er ihr geschrieben.
Okay.
Inwiefern jetzt natürlich der Schriftverkehr da vorher war, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, aber das ist also ein Originalzitat gewesen, zumindest laut Presse.
Ja, dann finde ich das schon sehr grenzwertig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht davon wusste, weil sonst würde ich, wie gesagt, nicht das Wort Alibi verwenden. Sobald das Wort Alibi fällt, würde ich ja spätestens mal nachhaken und fragen, sorry, was für eine Scheiße hast du vor?
Genau, das ist zum Beispiel das Logische. Wenn du mich fragst, kannst du mir ein Alibi geben, da frage ich, wieso, wofür brauchst du denn eins?
Genau, richtig.
Ja, und das kann also, wie gesagt, selbst wenn er nicht gesagt hat, ich möchte gerne die Alina umbringen, dann muss er irgendwas über sie gesagt haben. Muss ja irgendeine Straftat im Raum stehen, ansonsten brauche ich ja kein Alibi. Also insofern, das war war auch schon ziemlich heftig, muss ich sagen.
Aber im Nachhinein hat sie dann nicht darauf bestanden, als sie dann schließlich von der Polizei vielleicht verhört wurde, hat sie dann nicht darauf bestanden, dass er die Zeit mit ihr verbracht hat, oder?
Nein, es ist ja dann mehr oder weniger, brauchte sie das ja auch gar nicht mehr, weil er ja eigentlich überführt war. Es wurde DNA ja natürlich auch sichergestellt. Das nächste habe ich jetzt nicht mit in den, passt aber ganz gut hier dazu, deswegen würde ich das vielleicht jetzt mit reinnehmen. Ich habe das jetzt nicht in die Folge so mit reingenommen. Den Tag, nachdem Alina verstorben ist, also nachdem die Reanimation nicht funktioniert hat, stand vor dem Wohnhaus oder vor der Tür von der Wohnung von Alinas Mutter und ihr ein kleines Blumengesteck mit einem Brief drin, also in einem Briefkuvert. Mhm. Dieser Brief wurde von der Polizei sichergestellt. Was da drin stand, weiß man nicht. Es kann aber sein, dass der vielleicht, das ist eine Vermutung, stand auch nur in einem Presseartikel so drin, wie gesagt, deswegen habe ich es auch nicht mit in die Folge genommen, dass der vielleicht von dieser Lisa war, die halt geschrieben hat, hier, der könnte das gewesen sein, weil kurz danach ist der Marlon festgenommen worden. Weiß man aber nicht. Ist, wie gesagt, eine Vermutung. Es gibt zwei Presseartikel darüber. Mysteriöser Brief führt zum Täter. Steht aber nicht viel drin. Deswegen habe ich es jetzt nicht mit reingenommen.
Gut, entweder das oder eben auch eine ganz einfache Variante. Man hat durch SMS-Verlauf nachvollziehen können, mit wem sie sich verabredet hatte.
Absolut. Und wie gesagt, es hat ja auch ein Bild von ihm in ihrem Zimmer gehangen. Also ist ja logisch, dass man sich die als Ermittler die Bilder anschaut und guckt, okay, wer könnten hier da noch im Umgang sein oder so.
Ja. Was ich aber auch merkwürdig finde, ist die Strategie des Verteidigers, dass er direkt gesagt hat, naja, also er war es zwar, aber er hat sie auf ihren Wunsch hin ermordet. Normalerweise würde doch ein Verteidiger versuchen, erstmal den Mord anzuzweifeln und zu sagen, hier, wie sieht's denn aus mit der Beweislast? Denn soweit ich weiß, das Tatwerkzeug, das wurde ja bereits gesäubert und wurde ja zurückgelegt zu den ganzen anderen Messern. Das heißt, daran hat man ja eigentlich gar keine Spuren gefunden, also die man hätte verwenden können. Wäre es denn nicht schwer gewesen, ihm normalerweise den Mord nachzuweisen? Weil klar, du kannst sagen, seine DNA war am Tatort, aber er könnte genauso gut sagen, ja, wir haben uns gesehen, aber für keine Ahnung, wir haben uns 15 Minuten unterhalten und dann bin ich halt gegangen. Entweder weil wir uns gestritten haben, das konnte man ja nachweisen, oder halt eben, ja, wir haben uns nur kurz verabredet und dann war ich wieder weg. Dann hätte man ihm doch eigentlich den Mord nicht nachweisen können.
Ja, da gebe ich dir recht. Es ist aber so gewesen, dass er in den Befragungen relativ schnell zumindest das teilweise eingeräumt hat.
Ja, wie ist denn das dann mit einem Geständnis vor Gericht? Wann darf ein Geständnis gewertet werden, wenn er dann sein Geständnis wieder zurückzieht und behauptet, ja, ich war komplett von den Beamten unter Druck gesetzt worden, beispielsweise? Gibt es doch auch irgendeinen Punkt, dass man sagen kann, ja, nee, das wird vor Gericht nicht zugelassen?
Ja, wenn du dein Geständnis vor Gericht zurückziehst, ist es so, aber das hat er halt in dem Sinne nicht gemacht. Ich denke mir, dass seine Anwälte ihm auch gesagt haben, okay, gut, wir kommen hier jetzt auch so nicht mehr raus. Also die Last der Beweise war halt auch zu erdrückend.
Okay.
Und klar, wenn der das Messer gereinigt hat, ich weiß halt nicht, ob er es so fachmännisch gereinigt hat, dass man vielleicht nicht nur wenigstens noch ein Mikrospritzerchen Blut dran gefunden hat oder so.
Ich möchte noch mal ganz kurz an der Stelle erwähnen, um Gottes Willen, nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, warum sagt sie das? Wünscht sie sich, dass er dann auf freien Fuß gekommen wäre? Nein, nein, ich finde es gut, wie das abgelaufen ist. Ich hinterfrage nur so, normalerweise ist eine Verteidigungsstrategie immer so sehr aggressiv, sage ich mal. Und hier hat im Prinzip kaum Verteidigung stattgefunden. Aber gut, wenn es auf Wunsch des Mörders war und er ja schon geständig war, vielleicht hat er auch gar nicht erst versucht, sich daraus zu winden. Weißt du denn, ob er seine Tat bereut oder ob er danach irgendwie Reue gezeigt hat? Weil du meintest ja, vor Gericht hat er sich eigentlich nicht geäußert.
Nein, er hat sich nicht geäußert und war auch bei der Urteilsverkündung teilnahmslos. Das ist das, was du halt aus dem Gerichtssaal von den Gerichtssprechern halt gehört hast, weil, wie gesagt, die Öffentlichkeit war komplett ausgeschlossen. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Verteidigung nicht mehr so in Richtung der psychischen Schiene gegangen ist.
Ja, das auch.
Das hatte mich jetzt halt gewundert. Kann ja auch sein, dass sie es versucht haben. Wie gesagt, ich wiederhole mich, es war halt komplett von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Da gab es nicht viel drüber.
Okay, das heißt, ein Gutachten über seinen psychischen Zustand hast du wahrscheinlich auch nicht?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe ja noch nicht mal den Klarnamen.
Ja, das hätte mich sehr interessiert. Und ja, einfach noch eine Frage, hat jetzt nicht direkt mit dem Fall zu tun, aber da der Verteidiger ja auch versucht hat, eben so diese Tötung auf Verlangen durchzuboxen, wäre da meine Frage, weißt du denn, ob das Strafmaß dann extrem anders ausgefallen wäre oder hast du da Vergleichsfälle, wo du weißt, okay, da war das Strafmaß so und so, jetzt hast du hier natürlich noch einen Jugendlichen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich gehe davon aus, dass das Strafmaß dann natürlich geringer wäre, als wenn man jetzt wegen Mordes verurteilt wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, nicht wissentlich, weil du hast ja trotzdem, dann wäre man vielleicht auf Totschlag runtergegangen. Mhm. Oder so, weil es ändert ja nichts an der Tatsache, dass du einen Menschen umgebracht hast.
Ja.
Und du kannst ja auch schwerlich den Beweis antreten, dass der Mensch das von dir verlangt hat. Du kannst den Menschen ja nicht mehr fragen.
Also ich finde, das ist ja auch Schwachsinn, weil du sagst ja, es hat keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass sie irgendwie depressiv war oder aus sonstigen Gründen irgendwie an Selbstmord gedacht hat. Ja, das war's von meiner Seite, von meinen Stichpunkten. Hattest du noch
einen Punkt? Ja, ich habe noch so zwei, drei Informationen. Und zwar zum einen, eine schlimme Sache ist noch passiert. Nach der Verurteilung ist also das Grab von Alina geschändet worden. Da hat dann irgendjemand oder mehrere Menschen es für nötig gehalten, den Namen ihres Mörders dann noch mit auf das Grab zu schreiben.
Was?
Also was ich von solchen Leuten halte, das kann ich, das fasse ich jetzt besser nicht in Wort.
Das kann ich auch null nachvollziehen.
Also
und vor allem warum, um dann den Täter nochmal Schaden zuzufügen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das wahrscheinlich auch Jugendliche waren, die dann eben nicht so weit gedacht haben. Ganz, ganz schrecklich.
Ja, aber will ich mich gar nicht weiter darüber äußern. Ich wollte es euch einfach nur als Information, wie gesagt, noch sagen. Ja, dann können wir natürlich kurz nochmal drüber reden. Ich meine, es war ja ein ziemlich brutaler Mord. Was meinst du denn von dem Urteil, vom Strafmaß?
Er hat jetzt 9 Jahre bekommen, ne?
9 Jahre.
Hier, ich bin ganz ehrlich. Also ich habe ja auch eben gesagt, mich hätte seine Kindheit und ein psychiatrisches Gutachten zum Beispiel interessiert, weil ich das schwer beurteilen kann. Das Höchstmaß wäre in dem Fall ja sowieso nur 10 Jahre gewesen. Ja. Das heißt, er hat 1 Jahr weniger als Höchstmaß bekommen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich hoffe, weil es muss ja irgendwas Psychisches bei ihm vorliegen, ja, weil du wirst nicht einfach so zu einem Mörder aus Mordlust. Ich hoffe, dass er da auf jeden Fall Unterstützung bekommt, auch während der Haftzeit betreut wird und nicht einfach entlassen wird, ohne dass man sich sicher gehen kann, dass von ihm einfach keine Gefahr mehr auszugehen ist.
Gebe ich dir vollkommen recht, war auch genau das, was ich sagen sollte. Ich hätte nur noch hinzugefügt, ich hoffe es nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen Menschen.
Ja, das meinte ich ja eben auch mit meinem zweiten Nachsatz, ne?
Das wäre mir, wie gesagt, auch wichtig. Aber ja, ist halt schwierig. Ich meine, klar, es ist ein Jugendlicher. Man muss dazu sagen, dass die Mutter von Alina, die hat also diese Situation unheimlich toll gemeistert. Die hat auch hinterher nochmal Interviews gegeben und so. Ist also eine sehr, sehr starke Frau, die auch sehr bedacht ist. Mhm. Also die wirklich auch klipp und klar gesagt hat, ihr ging es jetzt nicht darum, hier einer Hexenverbrennung beizuwohnen oder irgendwie sowas, sondern sie wollte halt einfach Antworten haben und
ja, und das ist das, was ich traurig finde. Ja. Sie hat ja im Prinzip keinerlei Antworten bekommen.
Nein. Hat sich dann in einem ganz tollen, offenen Brief nochmal bei allen Helfern bedankt und bei der Polizei, bei den Ermittlern und so weiter. Also wirklich eine ganz tolle Frau, hat meine absolute Bewunderung.
Ja, von meiner Seite ebenso. Ganz, ganz schrecklich. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja überhaupt nicht betroffen, aber trotzdem hat mich diese Tat so erschüttert und ich sitze hier immer noch mit lauter Fragen im Kopf und wüsste auch gerne, warum, wie konnte es so weit kommen? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine eigene Tochter Opfer wurde, ja, ich wüsste nicht, ob ich halt eben mit diesen Fragen im Kopf weiterleben könnte und genauso stark sein könnte wie diese Frau. Also meinen absoluten Respekt.
Ja, wir wollen auch hoffen, dass du das nie ausprobieren musst und den Beweis antreten musst.
Nee. Jetzt habe ich auch schon gesehen, du hast in der OneDrive auch ein Foto bereitgestellt. Du hast ja schon gesagt, Klarname ist nicht bekannt von dem Täter. Du hast ihn ja jetzt Marlon genannt. Und so wie das halt eben ist, Fotos verschwinden natürlich auch komplett aus der Presse. Das ist ja verständlich. Aber du hast gesagt, du hast ein Foto von dem Opfer.
Ja, weil ich den Namen vom Opfer auch geändert habe. Ich wollte es diesmal komplett ändern. Natürlich, wenn ihr das jetzt sucht, werdet ihr das finden. Aber das ist ja dann eure Sache. Ich habe ein Bild, wo sie bei ihrem geliebten Hobby ist, wo sie also Eiskunst läuft. Und vielmehr, es war kein Eiskunstlauf, es war Eisschnelllauf, hat sie gemacht.
Ja, das Foto lässt auch darauf schließen. Das Foto werden wir natürlich unerkenntlich machen, aber damit wir halt auch ein Foto für den Fall haben. Mhm. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich danke dir für den Fall. Auch wenn leider noch viele Fragezeichen offen bleiben, fand ich den Fall dennoch sehr interessant. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Ihr könnt eure Gedanken gerne auf Instagram unter dem Beitrag dann in die Kommentare reinschreiben. Und da freuen wir uns immer sehr. Falls ihr kein Instagram habt, könnt ihr euch das Foto übrigens auch auf unserer Homepage allejahremörder.de anschauen. Und da könnt ihr zwar nicht kommentieren, aber wenn ihr uns generell kontaktieren möchtet oder uns eine E-Mail schreiben möchtet, geht das an.
contact@allejahremörder.de. Mörder auch mit OE geschrieben. Jetzt war ich kurz brain auf, jetzt musste ich kurz wieder so zurück switchen. So, ich hatte gerade was anderes gedacht.
Ja, an das neue Jahr bestimmt, was du jetzt ziehen wolltest.
Ja, und daran, dass ich den Zettel und mein Edding noch zu weit weg liegen habe.
Überhaupt nicht vorbereitet.
Nein, überhaupt nicht vorbereitet.
Währenddessen kann ich die Zeit nutzen, um euch nochmal erstens Danke zu sagen für eure super tollen, netten Kommentare auf Spotify. Denn Spotify hat jetzt die Funktion, dass ihr auch dort Kommentare schreiben könnt. Also eure Meinung zu dem Fall auch gerne dort rein. Wenn ihr den Kommentar nicht sofort seht, wir müssen den händisch freigeben. Und ja, aber wir freuen uns wahnsinnig, dass wir auch mittlerweile darauf antworten können. Also wenn ihr eine Frage habt, die wir tatsächlich mal beantworten können, können wir darauf auch antworten. Also gerne fleißig weiter kommentieren. Und falls ihr es nicht schon getan habt, super gerne auch mal den Podcast bewerten. Das geht nicht nur auf Spotify, das geht auch auf sämtlichen anderen Plattformen. Ihr müsst ja keine Bewertung schreiben. Es reicht ja, wenn ihr eine Sternebewertung abgibt. Da würden wir uns echt wahnsinnig freuen. So, bist du jetzt soweit?
Ja, ich bin soweit. 1993, die 90er habe ich wieder.
Ja, die 90er magst du sehr gerne, ne?
Ja.
So, 1993 hatten wir tatsächlich schon dreimal und ich sehe, wir haben auch bereits Fallvorschläge, also da wirst du auf jeden Fall fündig werden.
Gut. Ist notiert.
Super.
Ich habe im Übrigen zwei neue Eddings gekauft.
Das ist
eine Betriebsausgabe, oder? Das kann ich so.
Ja, selbstverständlich. Also
ich habe dienstlich gesehen zwei neue Eddings gekauft. Ja. Wollte ich nur sagen, keine Kosten und Mühen scheue ich für dieses Format hier.
Ja, echte Eddings sind gar nicht mal so günstig, habe ich letztens
festgestellt. Es sind echte. Ich kann auch gerne mal dir ein Foto davon schicken, wenn du auch teilhaben möchtest daran.
Ja. Hashtag keine Werbung übrigens.
Genau. Ich hätte sie auch geschenkt genommen, aber gut. So. Ihr Lieben, gut. Jetzt haben wir mal gelacht, das soll aber nichts mit dem, was vorher geschehen ist, zu tun haben. Wir wollen euch einfach nur halbwegs gut gelaunt in die neue Woche entlassen. Dafür wünschen wir euch alles Gute. Wenn ihr Lust habt, hört mal bei Ungedingst rein am Mittwoch, das ist unser anderer Podcast. Da geht's deutlich lustiger und entspannter zu. Alles unten in den Shownotes, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye.